Ja, der Psalm 148. Der hat mich ziemlich ehrfürchtig werden lassen bei der Vorbereitung, beim Lesen. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass es in diesem Psalm einzig und alleine um Gott geht. Wir finden in diesem Psalm keine leidenden Menschen, niemanden, der um Not und Hilfe ruft. Wir finden auch niemanden, der irgendwie durch Schicksalsschläge gebeutelt ist, wie bei Hiob oder vielleicht bei uns persönlich im Leben. Wir finden niemanden, der durch diese Schicksalsschläge irgendwie Schaden an seinem Glauben genommen hat und deshalb an Gott verzweifelt. Wir finden einzig und alleine das Lob Gottes, das hier im Mittelpunkt dieses Psalmes 148 steht. Das kam gerade auch ein Stück weit durch die Lieder, die wir gemeinsam gesungen haben, zum Ausdruck, die man alle auch in Verbindung mit diesem Psalm bringen kann. Und in diesem Psalm lenkt einfach nichts davon ab, dass wir unseren Blick ganz konkret auf Gott lenken. Loben kommt in diesen 14 Versen, die dieser Psalm hat, 13 Mal vor. Es geht um die Aufforderung, dass die ganze Schöpfung den Herrn loben soll. Der Psalm beginnt, wenn man sich den Text genau anschaut, oben im Himmel, im Kosmos, und endet ganz am Ende bei dem kleinen Volk Israel, das Gottes auserwähltes Volk ist. Und ich habe so gedacht, wie ich den Psalm gelesen habe und wie ich überlegt habe, was das für uns bedeutet. Er ist irgendwo kosmisch in seiner Dimension, überwältigend und unbegreiflich. Mir geht es so, dass ich da irgendwo ein Stück weit staunend vor der Bibel sitze, wenn ich ihn lese. Aber er wird zum Schluss hin immer persönlicher in seinen Aussagen und in seiner Anwendung für uns. Nämlich, wenn es darum geht, wie wir mit unserem Leben, wie wir persönlich Gott loben. Es ist möglich, sich den Aussagen dieses Textes, des Psalmes 148 überhaupt zu entziehen. Vielleicht gerade dann, wenn man ihn mal liest und im Sommer vielleicht einen sternklaren Himmel hat, wo das Optische, das Gelesene noch irgendwie ja mehr an uns heranträgt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man sich dem entziehen kann, wenn man sich wirklich auf diesen Text einlässt. Ich möchte uns aus einem Andachtsbuch einen kurzen Abschnitt vorlesen. Alles im All. Als Teilnehmer eines Missionscamps auf Hawaii mit Menschen aus vielen Nationen ist mir ein Erlebnis noch besonders in Erinnerung. Mit einem Jeep unternahmen wir einen Nachtausflug auf den höchsten Berg Hawaiis, den Manua Kea. Als wir die Meereshöhe von etwa 4.300 Metern erreichten, den höchsten Punkt der Insel und im gesamten pazifischen Raum, wurde ich vom Anblick überwältigt. Die trockene, wolkenlose Atmosphäre dieses Berges ermöglichte uns Blicke auf Galaxien, scheinbar bis fast zum Rande des Universums. Dieser Ausflug war für mich besonders ergreifend und wird mir mein Leben lang in bleibender Erinnerung sein. Wir bestaunten die Milchstraße in großer Klarheit und tausende von Sternen. Ein Grund für mich, den großen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde zu loben und zu preisen und ihm zu danken dafür, dass er auch mein kleines Leben sieht und mich in seiner Hand hält. In Psalm 135, Vers 6 heißt es: Alles, was der Herr will, das tut er im Himmel und auf Erden, im Meer und in aller Tiefen. Wir wollen in den Bibeltext nun gemeinsam reinschauen. Wir werden das abschnittsweise tun und der Marc wird jetzt die nächste Folie dazu einblenden. Die ersten vier Verse. Halleluja! Lobt den Herrn vom Himmel her. Lobt ihn in der Höhe. Lobt ihn, alle seine Engeln, lobt ihn, alle seine Herrscharen. Lobt ihn, Sonne und Mond, lobt ihn, alle leuchtenden Sterne. Lobt ihn, ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser oben am Himmel. Wir leben inzwischen in einer Zeit der Follower und der Likes. Uns Jüngeren, die wir ein Smartphone haben, oder vielleicht auch die Älteren unter uns, die ein Smartphone haben, die wissen, was ich meine. Der Mensch neigt dazu, sich Vorbilder zu suchen, Idole, denen man nacheifern kann oder die man einfach wegen irgendeiner Eigenschaft, die sie besitzen, weil sie irgendwas besonders gut können, ja, toll finden. Ich habe mal geguckt, habe mir das aber jetzt nicht rausgeschrieben, wer überhaupt die meisten Follower hat, und ich denke, es dürfte Cristiano Ronaldo sein, dieser portugiesische Fußballer. Heutzutage sind halt Leute wie Taylor Swift, Cristiano Ronaldo, die ihre Follower haben, die ihre Likes haben. Früher, zu Zeiten, wo das noch nicht möglich war, über ein Smartphone kundzutun, irgendwo anzuklicken, waren es dann vielleicht die Beatles. Ihr wisst, was ich meine. Ihr aber gilt aller Lob, nicht irgendeinem begnadeten Fußballer oder einer tollen Sängerin, sondern aller Lob und alle Ehre gilt in diesem Psalm Gott allein. Dem Gott, der nicht von Menschenhand geschaffen ist, sondern der, wie dieser Psalm es auch betont, alles geschaffen hat. Einzig und alleine durch sein Wort. Wir machen manchmal vielleicht unbewusst Menschen zu unseren Göttern. Idole, übersetzt Götzen. Hier werden wir aufgefordert, in diesem Psalm Gott zu loben. Wenn wir uns die ersten vier Verse anschauen, was sehen wir? Wir sehen tote Materie, die Gott loben soll. Wir lesen von den Engeln, den ersten Geschöpfen Gottes, die ihn loben sollen. Heidnische Völker in der Menschheitsgeschichte haben immer die Schöpfung angebetet. Das, was sie gesehen haben, und nicht den Schöpfer. Das wird uns bei der Namensgebung für unser Sonnensystem eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt in der Schule, ganz plastisch vor Augen geführt. Die Sterne und die Planeten werden zu Objekten der Anbetung und sogar zu Göttern. Ich habe mal geguckt, was die Namen, die die Planeten haben, bedeuten oder mit welchen, ja, Gottheiten sie in Verbindung gebracht werden oder welche Götter sie sind. Da ist einmal der Gott Sol, der Sonnengott. Dann ist da der Planet Merkur, der Gott Merkur, der, ja, der Gott der Händler ist. Da geht es um Geld verdienen. Alles, was mit Handel zu tun hat. Die Göttin Venus, die Göttin der Liebe und der Schönheit. Bei der Erde ist es Tellus. Er ist in der römischen Mythologie die Gottheit der mütterlichen Erde, die auch Terra Mater genannt wird. Mars, denke ich, wenn ich euch jetzt fragen würde, könnten einige antworten, dass es der Kriegsgott ist. Jupiter, der Gott des Wetters. Saturn ist der Gott des Ackerbaus. Uranus ist der Gott des Himmels. Neptun ist der Gott des Meeres. Und Pluto ist der Gott der Totenwelt. Mir ist dabei aufgefallen, dass bei all dem, was im Psalm 148 da beschrieben wird, über die Schöpfung, wer Gott alles anbeten soll, dass man fast für alles, was da aufgeführt ist, einen dieser Planetengottheiten raussuchen kann, der einen dieser Bereiche abdeckt. Es ist mir aber erst so beim Durchlesen der Predigt, nachdem ich sie fertig hatte, so aufgefallen. Viele, viele menschlich ausgedachte Götter, die all das abdecken, was Gott in seiner, ja, Ganzheit, in seiner Perfektion, in seiner Schöpferkraft alleine abdeckt. Sonne, Mond und Sterne sind tote Materie. Aber sie sind Hinweisschilder. Hinweisschilder auf den einen Gott der Bibel, den wir als Menschen loben sollen. Gott ist der Schöpfer. Und diese Hinweisschilder, der Kosmos, der uns umgibt, der ist einfach ewig. Dem kann man sich nicht entziehen. Und dadurch lobt diese tote Materie die Sterne, die Planeten, die in ihrer Präzision und in ihrer Schönheit dort oben ihre Bahnen ziehen, Gott, den Schöpfer. Wie ist das mit dem Kunstwerk? Der Gedanke wurde eben bei dem kurzen Abschnitt aus dem Buch angeschnitten. Ein berühmtes Kunstwerk weist doch auf den Künstler hin, der es geschaffen hat, oder die Künstlerin. Ein Kunstwerk weist also auf seinen Schöpfer hin. Wenn man an das berühmte Gemälde der Mona Lisa denkt, denkt man doch auch an Leonardo da Vinci, oder nicht? An diesen begnadeten Künstler, der so viele Kunstwerke geschaffen hat, der von Gott eine einzigartige Gabe bekommen hat. Das Kunstwerk weist auf seinen Schöpfer hin. Man rühmt den Künstler für sein Werk, für seine Fähigkeiten. Und so sollst du Gott für sein Werk rühmen, das in der Schöpfung für alle Menschen sichtbar ist. Angefangen von den Sternen, dem Planeten, bis runter ins Kleinste, ins Tierreich oder noch weiter in die Präzision der Zelle und der Atome. Wir wollen weiterlesen, ab Vers 5. Sie loben den Namen des Herrn, denn er gebot, und sie wurden erschaffen, und er verlieh ihnen Bestand auf immer und ewig. Er gab ein Gesetz, das nicht überschritten wird. Das alles, was wir sehen können mit Teleskopen oder Fernrohren, was die Sternwelt angeht, das ist physikalisch abgesichert. Das, denke ich, wisst ihr alle noch aus der Schule. Das ist kein Chaos, was uns da umgibt, sondern es geschieht nach ganz festgelegten Strukturen und Gesetzen. Und hier sagt dieser Vers auch, er gab ein Gesetz, das nicht überschritten wird, in Bezug auf die Planeten. Auch dazu möchte ich uns einen kurzen Abschnitt vorlesen, der das aufgreift und uns nochmal vor Augen führt, und zwar im Hinblick auf den Mond. Interessantes vom Mond. Die Weltmeere sind genau genommen ein großes stehendes Gewässer. Und jeder weiß, dass solche mit der Zeit stinkend werden, weil darin abgestorbene Lebewesen allmählich in Fäulnis übergehen. Wodurch wird dieser Fäulnisprozess in den Weltmeeren denn verhindert? Dazu hat der Schöpfer eine Meisterleistung vollbracht. Zunächst hat er, wie wir zum Konservieren unserer Speisen Kochsalz verwenden, dem Meer einen Salzgehalt von durchschnittlich 3-4% beigegeben. Der Salzgehalt allein würde aber nicht ausreichen. Dazu braucht es auch ständige Bewegung und Durchmischung. Die Winde und Stürme bewegen nur die Oberfläche. Und vom stärksten Orkan ist in 30 Meter Tiefe kaum noch etwas zu spüren. Auch die Golfströme, die gewaltige Wassermassen vom Äquator bis zur Eisgrenze verfrachten, haben in 300 Meter Tiefe nur noch eine Strömungsgeschwindigkeit von 3,7 Kilometern in der Stunde. Bei einer durchschnittlichen Meerestiefe von 4000 Metern bis zu den tiefsten Stellen mit über 11.000 Metern reicht auch die Bewegung durch den Golfstrom nicht aus. Deshalb hat der Schöpfer eine riesige kosmische Kraft eingesetzt. Unseren guten alten Mond. Der Mond umkreist unsere Erde in einem mittleren Abstand von 384.000 Kilometern. Die Masse des Mondes ist groß genug, dass durch seine Anziehungskraft die Wassermassen der Erde 5-6 Meter in die Höhe gehoben werden und sie langsam wieder zurücksinken zu lassen. So heben und senken sich die Weltmeere alle 12 Stunden und durchmischen dabei ihre Wassermassen bis in die größten Tiefen. Man könnte hier noch viele Besonderheiten über den Mond nennen, doch bereits die hier beschriebenen Fakten reichen völlig aus, um hinter allem eine unendlich große und geniale Schöpferkraft, Gott den Schöpfer, zu erkennen. Nochmal die beiden Verse. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot und sie wurden erschaffen und er verlieh ihnen Bestand auf immer und ewig. Er gab ihnen ein Gesetz, das nicht überschritten wird. Wir machen weiter ab Vers 7. Lobet den Herrn von der Erde her, ihr Meerestiere und alle Meeresfluten, Feuer und Hagel, Schnee und Dunst, der Sturmwind, der sein Wort ausführt, ihr Berge und Hügel, Obstbäume und alle Zedern, wilde Tiere und alles Vieh, alles, was kriecht und fliegt. Nun kommen wir von dem Lob des Kosmos, der Sterne, in den irdischen Bereich der Schöpfung. Diese Verse, die wir gerade gehört haben, sind doch allumfassend. Tiere und Naturgewalten, Landschaften und Pflanzen, alles soll den Herrn loben. Vielleicht tun wir uns schwer damit, darin wirklich die Größe Gottes zu sehen. Wie kann, wie bei den Sternen, tote Materie wie ein Berg oder Wasser den Herrn loben? Wenn unser Zugang zu dem Ganzen ist, dass wir an einen Schöpfergott glauben, denke ich, ist es kein Problem. Es gibt in Hiob 12 interessante Verse. Hiob 12, die Verse 7 bis 10. Aber frage doch das Vieh, und es wird dich belehren, oder die Vögel des Himmels, und sie werden es dir verkünden. Oder rede mit der Erde, und sie wird dich unterweisen, und die Fische im Meer erzählen es dir. Wer unter all diesen wüsste nicht, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat, dass in seiner Hand die Seele alles Lebendigen ist und der Geist jedes menschlichen Fleisches. Hiob 12, 7 bis 10. Wir haben von Stürmen gelesen, von Hagel, von Schnee, von Dingen, die uns den Alltag schwer machen, die bedrohlich sind. Stürme sind für uns Menschen doch bei aller Wetterprognose und bei allem technischen Erforschen immer noch unberechenbar geblieben. Ihre Zerstörungskraft macht uns Angst. Denken wir an die Stillung des Sturmes, wo die Jünger Angst hatten vor diesem mächtigen Sturm, einem Sturm, den sie als Fischer noch niemals hinter sich bringen mussten und wo Jesus geholfen hat. Aber hier in diesem Psalm, den wir uns heute anschauen, da wird doch betont, dass selbst die Naturgewalten dem Willen Gottes, ja, untergeordnet sind, sogar Gottes Willen ausführen. Es gibt diesen bekannten Psalm 107, der unter Seglern und Seefahrern sehr bekannt ist. Da wird diese Verbindung von Handeln Gottes und Staunen über sein Handeln und die Gefahr des Sturmes in ein paar Versen so nochmal beschrieben. Psalm 107, 23 bis 25. Die aufs Meer gefahren waren in Schiffen, auf weiten Fluten Handelsgeschäfte trieben, die haben das Walten des Herrn geschaut und seine Wundertaten auf hoher See. Denn er gebot und ließ einen Sturm entstehen, der doch die Wogen des Meeres türmte. Das Walten Gottes, sein gnädiges Handeln, in Stürmen erfahren. Nicht nur in Stürmen auf dem Wasser, sondern auch in den Stürmen unseres Lebens. Das ist möglich, weil Gott uns nicht im Stich lässt, weil Gott uns zur Seite steht, weil Gott uns dahin durchbringen will. Und diesen Gedanken, diese Tatsache, die sollten wir niemals loslassen und uns daran klammern, wenn wir durch Stürme müssen. Weiter mit Vers 11. Ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Fürsten und alle Richter auf Erden, ihr jungen Männer und auch alle Jungfrauen, alle mitsamt den Jungen, sie sollen loben den Namen des Herrn, denn sein Name allein ist erhaben, sein Glanz überstrahlt Erde und Himmel. Jetzt kommen wir in den Bereich des Psalmes, wo es praktisch und persönlich für uns wird. Vorher der Kosmos, die Sterne, die Planeten, dann Tier- und Pflanzenwelt, das, was uns umgibt. Aber jetzt geht's um Menschen. Hier werden verschiedene Personenkreise aufgezählt. und da kann sich jeder von uns was drunter vorstellen. Unter Königen, unter Völkern, unter Fürsten, unter Richtern. Wirklich jeder ist angesprochen. Es ist eine allumfassende Aufforderung an die Menschheit, an jede Gesellschaftsschicht, egal ob Personen in Verantwortung oder der kleine Mann auf der Straße. Die Menschen sind aufgefordert, Gott zu loben. Es werden Machthaber und Könige, Regierungschefs angesprochen. Alle sollen eigentlich Gott loben. Der kleine Mann von der Straße, wie ich schon sagte, egal ob Mann, ob Frau, ob jung, ob alt, egal ob ich, egal ob du. Wir alle sind in diesen Versen mit eingeschlossen. Wir sollen Gott loben. Schaffen wir das? Schaff ich das? Wirklich so viel Lob? Unserem Gott im Himmel und dem Herrn Jesus Christus entgegenzubringen? Ich muss echt gestehen, dass es sich oft bei dem, was ich bete, um Sorgen geht. Dass das Überhand nimmt, vielleicht auch der Lebenssituation geschuldet. Aber wir sollen loben. Du stellst dir vielleicht die Frage, gib mir einen Grund, warum ich Gott loben soll. Das, was du bis jetzt gesagt hast, ist ja alles schön und gut. Aber das holt mich nicht ab. Das Reden von den Sternen, das Reden von den Tieren, das Reden von Personengruppen, die Gott loben sollen, aber gib mir doch einen Grund, warum ich persönlich Gott loben soll. Den Grund findest du einzig und allein in Jesus. Der Mensch hat ein Vorrecht in der Schöpfung Gottes. Er kann durch Jesu Gnade und durch die Rechtfertigung, die Jesus uns von unseren Sünden, die uns von Gott trennen, schenken will, in eine Beziehung zu diesem Schöpfer Gott hineinkommen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und das ist der größte Grund, Gott zu loben, abseits von dem, was Gott alles geschaffen hat. Kann es einen größeren Grund geben, Gott zu loben, als die Tatsache, dass die Bibel uns davon erzählt, dass Jesus meine Schuld, deine Schuld ans Kreuz getragen hat und Vergebung möglich ist? Einen größeren Grund gibt's nicht. Das ist der größte Grund, den wir finden können. Und wenn wir uns das anschauen, diese Aufforderung an die Menschen, an die Regierungen, an die Könige, an jeden Einzelnen und uns fragen, was eigentlich passiert, dann sehen wir, dass ganz im Gegenteil dazu doch das Lob Gottes ganz weit in den Hintergrund getreten ist. Gott wird verneint, Gott wird verlacht. Entscheidungsträger, Könige und Regierungen treffen ganz bewusst Entscheidungen und Gesetze, die mit dem offenbarten Willen Gottes in der Bibel gar nichts mehr zu tun haben. Vom Loben keine Spur. Und trotzdem steht diese Aufforderung einfach da und ist immer gültig. In Johannes 1, Vers 11 heißt es, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist Jesus passiert. Das ist Jesus passiert, als er die knapp 33 Jahre auf dieser Erde gelebt und gewirkt hat. In den 3 Jahren, in der er mit seinen Jüngern umhergezogen ist, hat sein Volk Israel ihn abgelehnt. Die meisten von ihnen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber das gilt auch für uns heute, für uns Menschen, für die Menschheit insgesamt. Wir sind Gottes Eigentum, wir sind Gottes Schöpfung. Und viele, viele nehmen ihn nicht auf. Kommen wir zum letzten Vers dieses Psalmes. Er passt nicht so ganz zum Rest, finde ich. Und er hat das Horn seines Volkes erhöht, alle seine Getreuen zum Ruhm, den Kindern Israels, dem Volk, das ihm nahe ist. Halleluja. Der letzte Vers, da dreht es sich in erster Linie um Gottes erwähltes Volk, das Volk Israel. Was hat das mit dem Horn auf sich, werdet ihr euch vielleicht jetzt fragen? Das Horn ist in der Bibel ein Symbol für Macht und für Würde, für Ansehen. Und dabei geht es meistens, wenn vom Horn in der Bibel gesprochen wird, um Könige und Königreiche, wenn die Bibel davon spricht, dass ein Horn weggenommen wird oder geraubt wird, dann verliert eine Nation, eine Person, ein König Macht, Autorität und Ansehen. Dann handelt Gott. Wir wissen aus der Bibel, dass Israel dieses Prinzip an sich selber beobachten konnte. Gott hat sein Volk ja in das babylonische Exil geführt, hat ihm damit seine Könige beraubt und hat das Horn Israels quasi erniedrigt oder hinweggenommen. Die Bibel berichtet uns davon, dass nach 70 Jahren das Volk Israel zurückkehrt aus der babylonischen Gefangenschaft. Und dadurch hat Gott das Horn Israels erhöht, so wie es hier in dem Vers auch steht. König David hat ja viel erlebt mit Gott. Er hat viel kämpfen müssen. Er hat fliehen müssen. Er hat nicht viel Friede gehabt in seiner Regierungszeit. Und in 2. Samuel 22, Vers 3 schreibt er: Gott ist mein Fels, zu dem ich mich flüchte, mein Schild und das Horn meines Heils, mein fester Turm und meine Zuflucht, mein Erretter, der von Gewalttat mich rettet. David weiß um diese Zusammenhänge, dass seine Königsherrschaft begründet ist in Gott, in Gottes Handeln, in Gottes Verheißungen. Seine Macht und seinen Schutz, den er erlebt hat, kommt einzig und alleine von seinem Gott. Er hat ihn errettet. Er weiß, er hat diesen Grund, Gott zu loben und zu danken, dass Gott ihm immer nah gewesen ist. Man könnte zu diesem Psalm noch vieles sagen. Das, was da beschrieben wird, dass die ganze Schöpfung Gott loben soll, das erleben wir ja so nicht. Das habe ich ja eben gesagt, gerade was uns Menschen angeht. Aber prophetisch gesehen wird es mal geschehen. Die Menschen werden Gott mal loben. Wir werden im tausendjährigen Reich, da bin ich überzeugt von, das ein Stück weit auf der Erde erleben. Und in Perfektion und in komplettem Umsetzen wird das in der Ewigkeit geschehen. Und man kann diesen Psalm auch auf Jesus anwenden. Und dazu möchte ich uns zum Abschluss noch einen Abschnitt vorlesen. Das ist von Warren V. Wiersbe in seinem Kommentar zum Alten Testament. Und er schneidet da wirklich tiefgreifende Gedanken an, die uns dahin führen, dass bei alledem, was wir über unseren Schöpfergott heute gehört haben, Jesus immer dabei ist. Und dass viele Aspekte dieses Psalmes auch ganz konkret mit Jesus seinen Diensten, mit Jesus seinem Wirken auf der Erde zu tun hat. Wenn wir diesen Psalm auf Jesus Christus anwenden, dann erkennen wir, wie einzigartig Jesus ist. Denn er ist der Schöpfer aller Dinge. Die Bibelstellen, die jetzt hier alle noch kommen, die spare ich mir mal. Wer da Interesse dran hat, dem kann ich die gerne dann mal aufschreiben und zukommen lassen. Er ist der Oberste des Heeres des Herrn, die Sonne der Gerechtigkeit und der herrliche Morgenstern. In der Zeit seines Wirkens hier auf der Erde zeigte er seine Macht über Stürme, über Bäume, Wild- und Haustiere. Er steht weit über den Engeln. Er hat den Namen des Vaters offenbart und verherrlicht, ihnen allem, was er war, was er sagte und was er tat. Jesus Christus ist einzigartig und hat in allem den Vorrang. Und das finde ich so faszinierend, dass wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, Egal, wo wir anfangen, ob bei der Schöpfung oder aufhören in der Offenbarung oder was auch immer, wir werden immer irgendwo bei Jesus rauskommen. Und das ist das Entscheidende, dass Jesus das Zentrum ist, der biblischen Botschaft des Evangeliums und der, der an unserem Leben Anteil haben will, dem wir unser Leben zur Verfügung stellen sollen. Amen.